Birdlife-Gezwitscher. Der Vogelpodcast von Birdlife Österreich.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Birdlife-Gezwitscher, dem Vogelpodcast von Birdlife Österreich. In dieser Folge sprechen wir mit Professor Franz Essel, Ökologe und Biodiversitätsforscher und Wissenschaftler des Jahres 2022. Essel ist in Oberösterreich aufgewachsen, ist in Steyr zur Schule gegangen und war schon immer von der Tier- und Pflanzenwelt begeistert. Er studierte Ökologie und Botanik an der Universität Wien und war bereits beim Umweltdachverband und Umweltbundesamt als Projektleiter und Forscher tätig. Heute forscht er am Department für Botanik und Biodiversitätsforschung der Uni Wien zur Frage, welche Folgen der Klimawandel, sogenannte biologische Invasionen und die immer weitreichendere landwirtschaftliche Nutzung von Flächen auf die Zukunft der Arten und unsere Gesellschaft haben. Gabor Wichmann, Geschäftsführer von Birdlife Österreich, spricht heute mit Professor Essel über die Biodiversitätskrise, das weltweite Artensterben und die österreichische Biodiversitätsstrategie, deren konkrete Maßnahmen und Umsetzung noch zu wünschen übrig lässt. Noch eine kleine Hintergrundinfo: Gabor Wichmann und Franz Essel kennen sich seit Jahren.
So, Franz, danke, dass du dich bereit erklärt hast, das Interview und Podcast mit uns zu machen.
Ja, vielen Dank für die Anfrage. Es freut mich sehr.
Ja, kommen wir gleich mal zum ersten Thema. Klimakrise ist ja weiten Teilen der Bevölkerung ein großer Begriff, aber Biodiversitätskrise eigentlich weniger. Vielleicht sollten wir auch den Begriff Biodiversität klären, was das eigentlich bedeutet. Was umfasst Biodiversität eigentlich?
Ja, also Biodiversität ist ein Begriff, der ist gar nicht so alt. Den gibt es erst seit etwas mehr als 30 Jahren. Geschaffen wurde ja im Vorfeld der großen Konferenz 1992 in Rio, das war der sogenannte Erdgipfel, weil damals viele Wissenschaftler versucht haben, einen besseren Begriff zu erfassen, wie die Vielfalt des Lebens, und das ist mit Biodiversität gemeint, in einem Begriff zusammengeführt werden kann. Und so ist man auf Biodiversity zusammengeführt aus Biological Diversity als neuen Begriff bekommen, der sich auch durchgesetzt hat. Er beschreibt eben, ja, die Vielfalt des Lebens, die uns umgibt, von Genen bis zu Lebensräumen. Zentral ist natürlich die Vielfalt der Arten. Er hat aus meiner Sicht natürlich einen Nachteil, wenn es darum geht, ja, den Wert und die Bedeutung intakter Natur zu vermitteln. Er klingt relativ technisch. Also ich glaube, man kann ihn auch durchaus mit Artenvielfalt oder intakter Natur übersetzen und dann hat man, glaube ich, ein anschauliches Bild, was eigentlich gemeint ist mit einer intakten Biodiversität.
2022 hat sich der Club der Bildungs- und Wissenschaftsjournalisten als Wissenschaftler des Jahres ernannt. Natürlich aufgrund auch der Biodiversität, neben deiner Leistung, auch die Biodiversitätsschutz ein bisschen mehr in den Vordergrund zu rücken. Hat sich seitdem ein bisschen was getan, deiner Meinung nach? Ist es mehr angekommen in der Bevölkerung? Wie siehst du das?
Ja, diese Auszeichnung hat mich natürlich persönlich sehr gefreut, aber ich sehe es auch als ein Statement, so wie es das du angesprochen hast, für das Thema. Ja, ich glaube, es war schon auch ein klares Bekenntnis von Wissenschaftsjournalisten, und die sind ja thematisch sehr breit aufgestellt, die aber doch daher auch sehen, wie wir Menschen unsere Natur in all ihren Facetten verändern, in vielen Fällen zerstören. Und ich glaube, daher ist es ein klares Bekenntnis auch für einen ernsthaften Natur-, Umwelt- und auch Klimaschutz. Aus meiner Perspektive ist es schwer zu beurteilen, ob sich durch meine Auszeichnung jetzt konkret etwas verändert hat, weil das nämlich eingebettet ist in viel größere politische Veränderungen und Erzählungen. Was ich aber schon sehe, wenn ich die letzten 5 oder 10 Jahre zurückblicke, das Thema Biodiversität hat gemeinsam, vielleicht auch etwas infolge der Klimakrise, schon stark an Bedeutung gewonnen. Wenn ich mir die derzeitige Diskussion ansehe um den Bodenverbrauch oder ja, den Flächenfraß, der in Österreich ja ganz stark die politische Berichterstattung in den letzten Wochen dominiert hat, dann sehe ich, wie das Portfolio an Umweltthemen schon eine hohe Aufmerksamkeit hat. Was aber immer noch fehlt in vielen Fällen, ist sozusagen von der Wahrnehmung und auch vom Bewusstsein, das viele Menschen haben, zu den notwendigen und richtigen Maßnahmen zu kommen und diese Umsetzung auch voranzutreiben. Hier geht eine riesige Kluft auf.
Wissenschaft an sich ist in Österreich ja nicht unbedingt ganz hoch angeschrieben. Also es ist ja eher, Österreicher sind vielleicht Wissenschaftsskeptiker in vielen Dingen, nicht nur seit der Corona-Pandemie. Aber gerade als Wissenschaftler des Jahres oder auch diese Auszeichnung, glaubst du, dass dadurch die Wissenschaft gewinnt, dass das in den Medien mehr kommt, auch Wissenschaftler dargestellt werden und auch die Akzeptanz der Themen, die die Wissenschaftler quasi vertreten, größer wird?
Es gibt einen erheblichen Teil der Bevölkerung, aber bei weitem nicht die Mehrheit, das zeigen auch alle Umfragen, der Wissenschaft, die der Wissenschaft, wie immer genau Wissenschaft definiert ist, eher kritisch gegenübersteht. Ja, das ist auch ein gewisses politischer Hintergrund, der meistens hier zusammenfällt mit vielen anderen Phänomenen. Was ich schon sehe, natürlich hat die Pandemie die soziale Divergenz und auch die politische Divergenz verstärkt. Ja, Österreich ist sicher polarisierter, als es vor 5 Jahren war. Es ist ja auch generell so, dass auch vieles, was früher als selbstverständlich gegolten hat, heute viel stärker hinterfragt wird. Aus meiner Sicht natürlich eine sehr dramatische Entwicklung. Und das geht ja bis zu den Grundlagen unserer demokratischen Verfasstheit oder so. Was aber schon noch klar ist, es ist auch ein Ausdruck, dass wissenschaftliche Erkenntnisse eben eine hohe politische Bedeutung erlangt haben, jedenfalls aus den Umweltwissenschaften heraus, weil es geht um Fragen, die unsere Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten, egal ob wir es wollen oder nicht oder akzeptieren und nicht, prägen werden. Und die Frage ist, wird unsere Gesellschaft bereit sein, diese Erkenntnisse auch ernst zu nehmen und entsprechende politische Maßnahmen zu setzen? Und das ist natürlich ein schwieriger und auch zum Teil schmerzhafter Prozess. Oder geht man den kurzfristig einfacheren Weg des Nichts bis wenig Tuns, des Scheinklimaschutzes, des Scheinumweltschutzes, bringt auch andere Themen in einen politischen Diskurs, die vielleicht langfristig überhaupt keine Bedeutung haben, ja, strategisch notwendiger Unsinn, und verhindert damit ein Umsteuern unserer Gesellschaft zum Schaden von uns, aber vor allem auch von unseren Kindern natürlich.
Danke, kommen wir mal zu dem Thema selbst, zur Biodiversität. Wie siehst du das eigentlich in Österreich? Welchen Artengruppen geht es besonders schlecht aus deiner Sicht? Wo ist denn der größte Handlungsbedarf?
Ja, ich glaube, da bin ich ja sehr in übereinstimmender Linie mit BirdLife. Wir haben ja auch immer wieder auch in Gremien miteinander zu tun. Ja, es ist ganz klar, in Österreich oder wie in vielen Ländern Europas, wahrscheinlich weltweit, die stärksten Verluste an Arten spielen sich dort ab, wo wir Menschen am stärksten eingreifen. Und das ist bei uns der landwirtschaftlich genutzte Teil der Kulturlandschaft und ganz im Besonderen in den tiefen Lagen, wo der landwirtschaftliche Nutzungsdruck und auch der generelle Nutzungsdruck, also auch Flächenverbrauch, andere Infrastrukturmaßnahmen, die gesetzt werden, am größten ist. Also die besten Zahlen haben wir auch tatsächlich in Österreich für Vogelarten, ja, und die Arbeit von BirdLife-Mitgliedern und Mitgliederinnen, die seit mehr als 20 Jahren etwa die Brutvögel in der Kulturlandschaft jährlich erheben, ist ja tatsächlich ein wunderbares, allerdings erschreckendes Beispiel, wie sich die Artenzahlen oder die Populationszahlen entwickeln, -40% in 20 Jahren an Brutvögeln, bei vielen Brutvögeln, die früher Klassiker waren in der Kulturlandschaft, wie Fellerche oder Rebhuhn zum Beispiel, sind die Rückgänge ja eher bei 80 oder über 80%. Also ist ganz klar, das ist aber nur stellvertretend für ganz viele andere Arten, wo solche guten Daten nicht vorliegen. Und es zeigt hier schon, wie gravierend, selbst im Vergleich zur Jahrtausendwende, der Artenrückgang sich fortgesetzt hat. Und wie wir alle wissen, um die Jahrtausendwende war ja die Natur in Österreich auch nicht eine heile grüne Welt.
Du hast gerade von den Feld- und Wiesenvögeln gesprochen, denen geht es auch europaweit schlecht. Die roten Listen zeigen das auf. Bei der Vogelwelt haben wir ja jetzt angefangen, eher die Ampelliste zu bevorzugen. Ist das etwas, was in anderen Gruppen auch sinnvoll ist? Da geht es ja dann weg von dem hohen Aussterberisiko in Richtung Handlungsbedarf und dergleichen. Wäre das in anderen Artengruppen auch möglich, sie anzuwenden?
Mit dieser Liste der für den Vogelschutz prioritären Vogelarten stehen die aktuellen Schwerpunkte der Arbeit für den Vogelschutz fest. Dafür wurden alle 212 österreichischen Brutvögel in 3 Stufen zunehmender Dringlichkeit in einem Ampelsystem grün, gelb, rot bewertet. Dabei wurden 103 Arten als prioritär eingestuft, davon 27 als rot und 76 als gelb. Im Gegensatz zur klassischen roten Liste werden hier zusätzlich internationale Aspekte und historische Bestandsrückgänge berücksichtigt. Aktuelle Rückgänge, noch häufige Arten, wirken sich stärker auf die Einstufung aus.
Also ich glaube, Aussterbegefahr, was rote Listen bewerten, ja, wie dramatisch nähern sich Arten sozusagen des nationalen oder regionalen Aussterbens an, das zu verknüpfen auch mit dem Handlungsbedarf kann tatsächlich, glaube ich, sehr sinnvoll sein, wenn es darum geht, auch den notwendigen Handlungsbedarf aufzuzeigen. Insgesamt glaube ich schon, dass rote Listen als reines Bewertungsinstrument für Aussterberisiko auch weiterhin ganz wichtig sein werden, auch international, weil sie wahrscheinlich das bekannteste und auch wichtigste und daher auch, glaube ich, nachvollziehbarste Instrument sind, wenn es darum geht, wie bewerten wir den Zustand der Arten oder auch von Lebensräumen, gibt es ja auch rote Listen in einer Region. Daher würde ich dieses Instrument weiter fortführen, aber es gibt auch andere Ansätze, die Ampelliste ist wahrscheinlich einer, die für andere Anwendungen sehr sinnvoll sein können.
Du wirst auch in deinem Beruf ja immer wieder mal damit konfrontiert werden, so wie ich auch. Arten verschwinden, Artengruppen verschwinden. Aber was heißt das eigentlich für uns Menschen? Also welche Folgen haben wir dann draus? Oder was heißt das für die Natur? Mein Gott, dann gibt es halt irgendeine Vogelart nicht mehr, irgendeine Pflanzenart nicht mehr. Ist doch eh wurscht, hörten wir immer wieder.
Ja, das ist natürlich eine klassische Frage. Und meine auch klassische Antwort darauf ist, wenn eine Art an einer Stelle wo verschwindet oder wenige Arten an wenigen Stellen, ist das wahrscheinlich tatsächlich jetzt für uns Menschen direkt, hat das keine großen Auswirkungen, das glaube ich kann man schon sagen, aber das trifft ja nicht der Kern der Entwicklung. Es ist ja so, dass, bleiben wir nur in Österreich, weltweit ist das ja dann noch ein Faktor 100 größer, in Österreich tausende Arten auf den roten Listen stehen, jedes Jahr, jeden Tag irgendwo eine seltene Art mit ihrem Lebensraum in der Regel verschwindet, der zerstört wird, verändert wird oder was auch immer. Das heißt, es ist ein Alarmsignal, sowas wie ein Frühwarnsystem, wie auch andere Frühwarnsysteme, die uns ganz klar zeigen, wir sind in einem tiefroten Bereich. Nämlich in einem tiefroten Bereich dessen, dass wir sozusagen die grüne Basis, das grüne Fundament unserer Gesellschaft, ja, daher kriegen wir unsere Nahrungsmittel, das schützt uns für Naturgefahren, siehe Hochwasser zum Beispiel gerade, das sorgt dafür, dass unsere Kulturpflanzen bestäubt werden und so weiter und so fort. Das alles funktioniert nur dann einigermaßen, wenn auch die Natur einigermaßen intakt ist. Wenn die Arten rasant in großem Ausmaß verschwinden und verloren gehen, dann ist es ein Anzeichen einer Entwicklung, die irgendwann zu Zusammenbrüchen dieses grünen Netzes führen wird. Und die Folgen kann man sich ungefähr ausmalen. Niemand kann die genau vorhersagen. Aber es ist ganz klar, wir gehen in einen Bereich hinein, in den wir auch nicht hinein wollen, genauso wie beim gefährlichen Klimawandel, weil er, das ist ganz sicher so, dramatische und auch sehr schwer korrigierbare Auswirkungen auf unsere Gesellschaft haben wird.
Wir haben vorher von der Landwirtschaft und von Landwirtschaftspolitik gesprochen. Seit dem EU-Beitritt 95 haben ungefähr 50% der Landwirte aufgehört, was natürlich im Landschaftsbild auch sichtbar ist. Viel intensivere Bewirtschaftung. Kannst du abschätzen, was passiert, wenn der Druck auf diese landwirtschaftlichen Ökosysteme noch größer wird? Ist es vergleichbar mit anderen Ländern, wo das ja schon viel mehr passiert, Beispiel USA? Und was würde es dann für uns bedeuten, für Nahrungssicherheit, für die Menschen?
Ja, das Bauernsterben ist tatsächlich einer der Faktoren, die auch die Landnutzung ganz stark mitprägen. Und ich glaube, ich sollte auch ein klares Bekenntnis, also nicht nur in Worten, sondern auch in den Fördersystemen geben, die diese kleineren Strukturen, die ja gar nicht mehr so klein in Österreich in vielen Regionen sind, in manchen schon, aber in vielen noch nicht mehr, die diese kleineren Strukturen in der landwirtschaftlichen Nutzung tatsächlich auch wertschätzt und anerkennt, etwa wie die Ausgestaltung des Ölpoolsystems. Da gibt es noch Schritte in diese richtige Richtung, aber es müsste hier noch deutlich mehr getan werden. Ja. Weil es muss sich für Landwirte oder Landwirtinnen einfach auch rechnen, wenn ich nicht so große Flächen habe und wenn ich nicht nur intensiv wirtschafte, sondern zum Beispiel auch tatsächlich extensive Nutzungsflächen bewahre und nutzen möchte. Und es gibt sicher viele Landwirte, die das machen würden, noch mehr als es jetzt der Fall ist, wenn es tatsächlich attraktive Förderangebote geben würde. Und das kostet schon noch Geld, das ist keine Frage, aber es ist ja nicht so, dass dieses Geld überhaupt nicht vorhanden wäre, sondern es wird halt häufig in anderen Bereichen ausgegeben, etwa sage ich mal, Richtung Wachstum zum Beispiel, ja, starke Förderinitiativen Richtung Investitionen im landwirtschaftlichen, aber auch im verarbeitenden Bereich. Und das führt daher in eine Richtung, die für viele Bauern ja, die Nachfolge oder die Fortführung ihres Betriebs letztlich unattraktiv macht. Und das ist natürlich klar, ohne Landwirte ist es in vielen Fällen sehr schwierig, auch kleinräumigere oder extensivere Nutzung fortzuführen, weil dann die Bewirtschafter fehlen werden, was ja heute zum Teil auch schon der Fall ist.
Kommen wir mal zu deinem Gebiet, der Bereich der Invasionsbiologie. Kannst du einfach die Kernthese der Invasionsbiologie erklären, den Leuten erklären, worum es da eigentlich geht, um Heere oder dergleichen, oder was verstehen wir unter Invasionsbiologie?
Ja, also ich beschäftige mich ganz stark, aber das ist eingebettet dann auch in ein paar andere Themen, wie wir Menschen Arten verbreiten über die Erde. Und das ist ein extrem dynamisches Phänomen. Das sind viele sozusagen unkontrollierte Experimente, wenn man so möchte. Ja. Allein in den letzten 15 Jahren sind Arten zu uns gekommen, die heute ganz häufig sind, wie der asiatische Marienkäfer, das Eschentriebsterben, also diese eingeschleppte Pilzart, die zum massiven Absterben vieler Eschen bei uns beiträgt. Der Buchsbaumzünsler, der vielen Gartenbesitzern sicher bekannt ist, wenn sie einen Buchsbaum haben oder gehabt haben und so weiter. Das heißt, was wir Menschen machen, ist, wir heben diese Ausbreitungsbarrieren zwischen Kontinenten, die es immer gegeben hat, auf. Die Erde schrumpft sozusagen zu einem neuen Pangea, wenn man so will. Ja, physisch sind die Kontinente und die Inseln weiter getrennt, aber eben sie sind miteinander verbunden durch ein unsichtbares Handelsnetz, ja, von Flugzeugen, Schiffen und so weiter. Und das führt dazu, dass sich Arten sehr leicht und in vielen Fällen ausbreiten können. Viele davon bleiben unauffällig, manche werden eben sehr häufig und manche führen auch zu tatsächlich gravierenden Veränderungen. Etwa die Krebspest in Österreich oder in Europa generell, die dazu geführt hat, dass heimische Krebsarten de facto keine Chance mehr haben heute, weil sie durch diese eingeschleppte, von nordamerikanischen Krebsarten übertragene Krankheit also schutzlos ausgeliefert sind, kurz gesagt. Ich habe gesagt, aber es sind noch andere Themen, die mir ganz wichtig sind. Es ist ein Phänomen, ein Aspekt des globalen Umweltwandels, Landnutzung, Klimawandel, die anderen Themen der Zerstörung der Biodiversität, die wir schon kurz angesprochen haben, gehören auch dazu. Und das interagiert damit. Und ich sehe es auch im Kontext, ja, es ist ein spannendes Forschungsthema mit auch zum Teil wirklich gravierenden Folgen. Also es hat nicht nur Forschung, sondern hat auch wirklich gesellschaftliche Bedeutung. Und es ist eingebettet generell in diese globalen Umweltveränderungen, die zu erforschen, aber vor allem auch, wo Maßnahmen notwendig sind, die auch anders zur Hand zu haben, das mich daran interessiert.
Wenn man von diesen invasiven Arten, die natürlich in dieser Dynamik besonders häufig werden, und du hast auch gesagt, es gibt welche mit mehr oder weniger Problemen, man muss ja irgendwelche Gegenmaßnahmen dann treffen, und gerade sozusagen als Ornithologe, wenn man jetzt von Nilgänsen redet, dergleichen in manchen Gebieten, aber ja, Schwarzkopfruderente, Weißkopfruderente, wo halt dann sozusagen Arten dann auch entnommen werden wieder, also geschossen werden. Sind es Maßnahmen, die dann auch notwendig sind bei einem, keine Ahnung, bei irgendeinem Schädling, kleinen Schädling regen sich die Leute natürlich weniger auf, bei schönen Arten ist es wieder was anderes. Müssen da wirklich so massive Eingriffe gemacht werden und sie wieder entnommen werden der freien Wildbahn?
Also ich keine Ja-Nein-Antwort, die ich hier geben kann, sondern aber Schwarzkopfruderente ist ein gutes Beispiel, auch weil es ja Vogelart ist. Also die kommt aus Mittel- und Nordamerika und hybridisiert mit der sehr seltenen und auch global gefährdeten Art Weißkopfruderente, die vor allem in Südosteuropa brütet und in Spanien. Und BirdLife International war ja führend bei der Ausarbeitung eines Management, de facto vor allem auch Bekämpfungsplans, der eben besteht aus Abschuss, auch von den Hybriden, aus Haltungsverboten in Europa und das waren die Kernelemente. Und es ist tatsächlich auch in den letzten 15, 20 Jahren gelungen, die Schwarzkopfruderente, die sich schon stark am Vormarsch war und in diese Brutgebiete eingedrungen ist, die Bestände extrem zu reduzieren. Das ist für die Weißkopfruderente sicher eine Überlebensfrage, sonst wäre ganz klar gewesen, dass wir heute wahrscheinlich schon oder in sehr naher Zukunft eine Situation hätten, wo die Weißkopfruderente als eigene Art aufhören würde zu bestehen, weil es einfach keine wirklichen Kreuzungsbarrieren gibt, was bei Entenvögeln ja häufig ist. Ja, das ist auf jeden Fall sinnvoll und zeigt auch, dass BirdLife International hier als NGO dahinter gestanden ist und das auch forciert hat. Es gibt natürlich Fälle, und das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, wenn Arten in vielen Fällen weit verbreitet sind, sind Handlungsmaßnahmen eingeschränkt, in manchen Fällen auch gar nicht mehr vorhanden. Ja, also jetzt meinetwegen Springkraut oder japanischer Staudenknöterich, zwei wichtige, häufige Pflanzenarten eingeschleppt, deren Flüssen bei uns. Die sind häufig, vor allem der Staudenknöterich hat durchaus massive Auswirkungen, weil er sehr schattig ist oder sehr schattend ist. aber die Bekämpfungsmöglichkeiten gehen halt trotzdem gegen Null. Und das auch in manchen Naturschutzgebieten, zum Beispiel an der Schwechatau oder an Alpenfeuernflüssen, auch in den Naturschutzgebieten sehr häufig, aber Gegenmaßnahmen sind wahrscheinlich, also liegen, sind praktisch nicht möglich.
Vor kurzem, am 2. August, hatten wir den Welterschöpfungstag. Das heißt, dass wir die weltweit natürlichen Ressourcen, die die Erde pro Jahr regenerieren kann, eigentlich verbraucht haben. Das heißt, jetzt, heute, leben wir eigentlich auf Pump, die es gar nicht mehr gibt, sozusagen auf der Erde. In Österreich war der Tag aber schon am 6. April, also deutlich, deutlich früher, wo man auch sieht, sozusagen, dass Österreich zu den Nationen zählt, die sehr viel Ressourcen verbrauchen. Einfache Lösung gibt es nicht, aber was ist deiner Meinung nach notwendig, um den österreichischen Ressourcenverbrauch zu reduzieren? Politiker machen da immer ein bisschen einen Kreis um das Ganze und reden das Thema nicht direkt an. Wie siehst du das?
Ja, also erstens zeigt es natürlich schon, wie stark der Lebensstil, den wir pflegen, den wir auch gewohnt sind und in vielen Fällen, glaube ich, auch versuchen zu verteidigen, zumindest in manchen Fällen, ohne zur Veränderung bereit zu sein. Das zeigt auch diese politischen Kontroversen, die sich zuspitzen, in meinen Augen. Wie weit denn davon entfernt ist, was langfristig tragbar ist. Ja. Und ich kann jetzt keine einfache Antwort darauf geben, aber was schon ganz klar ist, es braucht eine andere Ausrichtung der politischen Rahmenbedingungen und auch der Anreizsysteme, um ein paar Beispiele zu bringen. Und die sind halt manche davon nicht per se populär, aber ich glaube, wenn sie mit politischer Leadership vorgetragen und auch so umgesetzt werden, dass sie nachvollziehbar, idealerweise für alle, planbar für alle wichtigen Akteure, also langfristig ausgerichtet sind und wenn sie gleichzeitig auch, wenn es auch so vermittelt wird, dass klar ist, es geht nicht nur um Veränderung, was per se oft nicht etwas ist, worauf sich Leute freuen, sondern es geht auch um einen Gewinn an Lebensqualität zum Beispiel, dann ist das schon etwas, wo, glaube ich, ein überwiegender Teil der Bevölkerung auch mitgenommen werden kann. Sicher nicht gegen massive Widerstände, aber Widerstände gibt es in der Politik ja grundsätzlich immer. Was sind solche Maßnahmen? Es ist klar, dass wir eine andere Ausrichtung brauchen, wenn es um Besteuerung oder generell um, es braucht Preise, die die Kosten, die gesellschaftlichen Kosten reflektieren. Ja, bei Energie zum Beispiel. Ja, das ist natürlich viel zu billig. Ja, im Verkehr. Ja, es gibt natürlich massive Verzehrungen im Verkehr, in der Regel, die den Individualverkehr fördern. Das geht von der Kerosinbefreiung, also Steuerbefreiung für Flugreisen, bis zu einer natürlich nicht kostenneutral, die Kosten des Individualverkehrs werden ja häufig abgewälzt. Das zahlt ja nicht der Autofahrer, sondern letztlich die ASFINAG, was das Straßenverkehrsnetz bei uns kostet oder der Steuerzahler generell. Auch wenn das Autofahrerorganisationen nicht hören wollen, ist es tatsächlich so, das sind Quersubventionen, verdeckte, für den Individualverkehr. Es braucht, und das ist vielleicht, wenn es um Biodiversitätsfragen auch geht, es braucht auch Anreizsysteme oder Rahmenbedingungen, die etwa Naturverbrauch oder Zerstörung auch in einer ähnlichen Weise wie bei einer auszubauenden CO2- oder Treibhausgasbesteuerung verteuern. Flächenverbrauch oder auch andere naturzerstörerische Eingriffe in einem ganz anderen Ausmaß als heute. Da geht es jetzt nicht um einen Schotterschilling für einen Landschaftsfonds, ist auch nett, aber das sind ein paar Millionen Euro, sondern da geht es sicher um Dimensionen von, da muss man schon eher von den Milliarden Euro rechnen, ja. Und ganz wesentlich, damit das auch, glaube ich, nachvollziehbar ist, muss in ein System eingebettet sein, wo diese ja durchaus erheblichen Einnahmen, die die öffentliche Hand damit ja auch generieren würde, so an die Bevölkerung zurückfließen, dass sie Härten und vor allem auch mit dem Verursacherprinzip das wieder ausgleicht. Das heißt vor allem auch solche Kosten, die dadurch ja abgebildet würden, treffen ja vor allem auch die oberen Einkommensschichten am stärksten, weil die auch den höchsten ökologischen Fußabdruck haben in der Regel. Und in solchen Umlagesystemen, etwa das dann pro Kopf gleich ausgestaltet werden kann oder auch sollte, heißt es auch, es führt zu einer größeren sozialen Gerechtigkeit. Ich meine, das sind jetzt Eckpfeiler. Das muss man in der Praxis, natürlich muss man das ganz, ist es natürlich nicht ganz so einfach, wie ich es jetzt geschildert habe, aber grundsätzlich sind solche Systeme, da gibt es ja auch viele Vorarbeiten dafür, möglich. Und ich glaube, das ist ganz wesentlich, so einen Pfad wirklich zu machen. Ja, und das heißt konkret zum Beispiel Klimaschutzgesetz, das ja seit 3 Jahren versprochen und nicht gekommen ist. Auch in der Biodiversität tatsächlich auf nationaler Ebene viel stärker sich zu engagieren, um auch einen nationalen Rahmen hier einzuziehen. der weit über das hinausgeht, was in den letzten Jahren passiert ist.
Du hast es gerade angesprochen, den nationalen Rahmen der Biodiversitätsstrategie in dem Sinne, ja, das ja vor kurzem wieder neu gemacht worden ist und sich an der europäischen Strategie orientiert. Da gibt es auch einiges an Zielsetzungen und Maßnahmen. Wenn diese Maßnahmen durchgeführt würden, wir wissen ja, dass es nicht immer so ist, würdest du sehen, dass sie ausreichend sind oder zumindest so weit greifen würden, dass der Erhalt der Biodiversität für die nächsten Jahre gesichert wäre, wenn man das schnell umsetzen würde?
Ja, das ein Grundproblem in der Umweltdiskussion generell, und das zeigt auch sehr schön, wenn es zum Beispiel um nationale Biodiversitätsstrategie geht, die neue Biodiversitätsstrategie 2030, von den Zielen, wenn die umgesetzt würden, und man muss ja leider wirklich de facto im Konjunktiv auch sprechen, wären die ein riesiger Schritt in eine richtige Richtung. Ja, da wird sich ganz viel tun. Und für mich ist dann gar nicht so entscheidend, ob das jetzt sozusagen in allen Bereichen hundertprozentig das erfüllt, was wir vielleicht als notwendig sehen würden. Aber es wäre wirklich ein grundlegender Wandel. Ja, 30% Flächen, die auch als Schutzgebiete, abgestufte Schutzgebiete, 10% davon streng in Österreich, letztlich für die Natur, aber letztlich auch für unsere Zukunft gewidmet würden. Ja, und das heißt, nur die Umsetzung hängt natürlich ganz stark, gibt es die finanziellen und anderen Rahmenbedingungen, um das auch wirklich ehrlich und ernsthaft anzugehen. Und da geht die Kluft halt massiv auf. Und das ist auch das, wo die Zivilgesellschaft von NGOs bis alle möglichen Aktivisten und Aktivistinnen, glaube ich, ganz wichtig ist, letztlich auch Wissenschaftler hoffentlich, nämlich als Verbündete für diese Anliegen aufzutreten und letztlich auch die politischen Entscheidungsträger auch unter Druck zu setzen. Umweltpolitik hat tatsächlich das Problem, dass Umweltanliegen in Entscheidungsprozessen auch wenig repräsentiert sind. Ja. Bei sozialpartnerschaftlichen Verhandlungen sitzen andere Akteure viel stärker am Tisch natürlich. Ja. Und ein Weg, wie Umweltanliegen tatsächlich ein politisches Gewicht bekommen können, ist, wenn sie aus der Bevölkerung auch über Medien sozusagen dieses politische Gewicht bekommen, dass es einen Handlungsdruck erzeugt. Das ist ganz entscheidend. Und daher glaube ich, dass das wirklich ganz wichtig ist, als NGO zum Beispiel, aber im Grunde jeder, für diese Anliegen einzutreten. Ich glaube grundsätzlich auch, dass viele politische Politiker oder Politikerinnen die Notwendigkeit eines Umsteuerns im Privaten eigentlich verstehen. Das zeigen ja die Beschlüsse, die würde es ja nicht geben. Die würden sich nicht dafür entscheiden, zumindest diese Beschlüsse, die hier vorliegen, mitzutragen. Aber dann letztlich doch zurückschauen, diese halt dann grundlegenden und halt schwierigen Veränderungen anzustoßen. Ja.
Du hast gerade von Beschlüssen gesprochen. Vor kurzem hat es ja spannenderweise sowohl vom Rat wie auch vom Parlament, wie ja, die Kommission sowieso, hat man auf europäischer Ebene ein Gesetz zur Wiederherstellung der Natur beschlossen, also Nature Restoration Law. Wäre sicher ein oder ist ein Meilenstein, vor allem überraschend, weil man einfach davon ausgegangen wäre, dass es nicht kommen wird. Aber jetzt ist es so, aktuell finden ja die Verhandlungen zwischen diesen drei Akteuren auf EU-Ebene statt. Österreich hat dem nicht zugestimmt, vor allem aufgrund des Druckes der Bundesländer, die das nicht wollten, und blockiert auch viele wichtige Klimaschutzmaßnahmen, auch aus dem Grund. Das Gesetz selbst, da hat man einige Maßnahmen gestrichen, einige Dinge, die vielleicht wichtig wären, aber wie siehst du es trotzdem? Ist es trotzdem als Erfolg zu werten? Und welche Chancen bietet es und worauf sollte man bei den Trilogverhandlungen jetzt auch achten?
War ja oft, wer diese Debatten mitverfolgt hat, gesehen, letztlich ist es auch, hat es sich gezeigt, wie stark diese, oder auch in Europa eine Entwicklung, die in den USA ja viel weiter fortgeschritten ist, ja, wie sozusagen diese politische Mitte, unter anderem auch deswegen, weil sich politische Akteure, in dem Fall die EVP, mit der ÖVP als starken Player, letztlich ganz stark auf eine Basis oder auf eine Position bezogen und auch argumentativ sich positioniert hat, dass man eigentlich nicht mehr mit den Anliegen erklären kann, auch nicht mit den Anliegen ihrer Wähler. Ja? Weil viele ländliche Wähler wählen die ÖVP und die haben sicher ein Interesse an einer intakten Natur, einer langfristig intakten, ja, und auch an der Nutzung nachhaltig. Und dieser Widerstand war tatsächlich politisch instrumentalisiert. Das Positive daran ist, ja, das ist eine bedenkliche Entwicklung, muss ich klar sagen, aber das Positive war, dass trotz dieser starken Positionierung und des starken persönlichen Engagements etwa von EVP-Vorsitzenden Weber, das de facto weitgehend gescheitert ist. Warum weitgehend? Weil es nämlich leider doch einige inhaltlich schmerzliche Streichungen gegeben hat vom Kommissionsvorschlag. In dem Verhandlungsprozess, dem Trialog jetzt, ist es, glaube ich, schon ganz wichtig, darauf zu achten, dass jetzt die Inhalte, die offensichtlich auch mehrheitsfähig sind und aus wissenschaftlicher Sicht ja ganz eindeutig notwendig sind, gestärkt erhalten bleiben. Ja, dass die Verlust, also dass es ein substanzielles Paket trotzdem wird. Und ich glaube, ja, und Österreich spielt da wirklich eine sehr unrühmliche Rolle. Ich meine, die Klimaministerin würde sich ganz eindeutig anders positionieren, aber ihr sind die Hände gebunden durch Beschlüsse der neuen, das heißt von SPÖ und ÖVP, Landesregierungen bzw. den Naturschutzlandesräten, die sich dagegen stellen. Und da muss man sich ja schon fragen, was für Naturschutzlandesräte sind, dass die sich gegen Naturschutzanliegen auf europäischer Ebene stellen. Vielleicht sollten doch andere Personen diese Positionen einnehmen, weil das entspricht nicht ganz dem Selbstverständnis eines Naturschutzlandesrats.
Es ist so, dass wir natürlich auch sogenannte Problemarten haben, ja, also ich rede jetzt mal von Kormoranfisch, Otterwolf und dergleichen, das ja auch europaweit sehr viel diskutiert wird und auch herangezogen worden ist, um das Nature Restoration Law zu stoppen oder zu befeuern, die Kritik. Ist es so, dass wir bei diesen Arten die Naturschutzbestäbung vielleicht überfordern, dass man vielleicht auch von Seiten des Naturschutzes oder NGOs da mehr Verständnis haben sollte, dass es vielleicht solche Problemarten tatsächlich gibt? Oder ist es einfach nur ein falsches Verständnis von Seiten jener, die diese Arten wieder zurückdrängen wollen?
Ja, das sind symbolische Arten, an denen sich ganz viel kristallisiert und die damit sehr aufgeladen sind, emotional in der Debatte. Also, sie haben auch reale Auswirkungen, das will ich nämlich gar nicht bestreiten. Ja. Aber sie stehen natürlich einerseits für ein Bild, ja, der Wolf kommt ja sozusagen, das beginnt ja von Märchen an, also eine dieser Arten, ja, der hat ein gewisses Image. Ja. Und was auch klar ist, muss man schon auch sagen, viele dieser großen Säugetiere oder auch Greifvögel, deren Bestände haben sich wirklich durch Schutzmaßnahmen natürlich stark erhöht oder verbessert. Ja. Zum Teil sind sie wieder neu in Österreich aufgetreten, viele dieser Arten waren ja ganz verschwunden. Von Seeadler über diese großen Säugetiere eben. Ein Zusammenleben ist eindeutig möglich, auch mit einer landwirtschaftlichen Nutzung beispielsweise. Das zeigen die Länder Südosteuropas, ja, wo diese Arten eigentlich immer vorgekommen sind, in viel höheren Dichten, als wir sie heute haben. Was ich andererseits schon auch verstehe, ist, dass es sicher Härten gibt in manchen Fällen. Ja, ich meine, als Fischteichbesitzer mit Fischotterbesuch ist es tatsächlich schwierig, einen Fischteich zu betreiben, also außer man richtet Sperranlagen. Und ich kann mir auch vorstellen, aber das ist nicht ganz meine Expertise, dass es, wenn man kleine Schafherden hat, ist es halt schwierig mit Hüttehunden. Ja. Das lässt sich halt schwer vereinbaren und ein Zaun tut es halt dann nicht. Ja. Also ich glaube, ich finde es ganz wichtig, auch diesen Arten Raum zu geben. Ich finde es auch ganz wichtig, dass es die öffentliche Hand, was sie zum Großteil auch macht, aber sozusagen auch für Schäden aufkommt. Dennoch könnte es schon sinnvoll sein, noch eine Diskussion darüber zu führen, auch in der Naturschutzszene, okay, wo gibt es vielleicht auch sozusagen einen Bereich, über den man diskutieren kann, ja, um tatsächlich auch manche Härten, aber das müsste man jetzt natürlich, das wäre viel zu detailliertes Thema, um vielleicht auch manche Härten abzufangen und auch dem öffentlichen Diskurs ein bisschen die Spitze zu nehmen.
Kommen wir zum anderen Thema, also Klimakrise, ist klar, dass wir den Ausbau erneuerbaren Energien einfach forcieren müssen. Das steht ja wohl außer Kraft. Da geht es auch um Wind und auch Wasserkraft wohl, Photovoltaik oder andere Formen. Was klar ist, dass diese Art der Energiegewinnung aber deutlich mehr Fläche verbraucht als andere, die alten fossilen Formen, weiter verbreitet sind, die dezentraler. Das führt natürlich zum Konflikt mit dem Naturschutz, ja. Für uns natürlich als Vogelschützer besonders, wenn man Windkraft denkt. Was ist denn hier deine Botschaft an die Politik und an die planenden Organe?
Also ich glaube tatsächlich, dass es ganz notwendig ist und auch, ja, also für mich auch alternativlos ist, ganz stark auch nicht alleine, da gibt es auch viele andere Maßnahmen, die man setzen muss, die Paul Meyer angesprochen, aber auch tatsächlich hin zu diesen alternativen Energien zu gehen, die viel stärker als bisher noch ausgebaut werden müssen. Das hat natürlich Auswirkungen und auch, natürlich ist es ein Konfliktthema, keine Frage. Ja. Die wichtigsten in Österreich sind hier sicher Solar und auch Windenergie. Ja. Ich glaube, hier braucht es, und zwar würde ich schon noch sagen, mehr als bisher auch noch entsprechende Planung. Die gibt es, wobei man auch sagen muss, wenn es in der Regel zu Einschränkungen gibt oder zu langsamen Bewilligungsverfahren kommt und auch zu geringen Eignungszonen zum Beispiel, der Naturschutz ist da bei weitem nicht prioritär. Es gibt ja große Abstandsregelungen und viele andere Einschränkungen, die einen großen Teil der Landesfläche letztlich ausschließen nach den heutigen Kriterien und nicht primär aus Naturschutzgründen. Ja. Es wird auch Standorte geben, da gibt es ja heute schon Pandorfer Platte oder im Seewinkel, die natürlich für Vogelarten manchmal heikel sind. Ja. Das muss man sich schon auch genauer anschauen. Es ist tatsächlich, man wird da nicht umhin können, sich dieser, aus meiner Sicht, da auch einen planbaren Weg zu gehen für beide Seiten. Ja. Bei Wasserkraft sind die Potenziale sicher deutlich geringer und vor allem bei naturnahen Strecken sehe ich auch ein großes Problem, muss ich sagen. Aber ergänzend muss ich sagen, da gibt es auch nicht mehr viele Potenziale. Photovoltaik hat auch einen gewissen Flächenbedarf. Man wird sicher auch neben Dachflächen oder anderen verbauten Flächen, wo auch viel Potenzial ist, auch alleine, weil es technisch natürlich viel einfacher ist, auf einen Acker einen Hektar Solarpaneele zu stellen, als auf, keine Ahnung, 10 mal 20 Quadratmeter großen Dachflächen Solarpaneele, sicher auch deutlich in diese Flächen gehen. Das ist aber sicher noch deutlich besser, als man auch Biogasanlagen oder Ähnliches, was in Deutschland über lange Zeit gemacht worden ist, weil die Energieausbeute, die man dann dort gewinnt, auf der gleichen Fläche vielleicht um einen Faktor 10 geringer ist. Und die naturzerstörerischen Auswirkungen durch intensive Landnutzung, die damit hergehen, auch sehr groß sind. Also ich glaube, man muss das wirklich gemeinsam diskutieren. Und von beiden Seiten heißt es aber auch, man kann nicht die eine oder andere Seite overrulen. Und das ist natürlich kein einfacher Diskussionsprozess, aber ich glaube, ein notwendiger.
Ja, wir haben jetzt von ganz großen Themen gesprochen. Biodiversitätsverlust, Klimaschutz, Klimakrise und dergleichen. Jetzt kann sich natürlich jeder Einzelne ein bisschen überfordert sein und sagen, das sind Themen, die schaffe ich nicht alleine. Ich meine, okay, ich kann vielleicht weniger Fleisch essen, dergleichen. Aber gerade was den Biodiversitätsverlust anbetrifft, was kann denn da jeder Einzelne dazu tun, der nicht unbedingt Bauer ist oder Forstwirt?
Ja, das ist natürlich auch ein grundlegendes, auch psychologisches Problem, dass diese großen Umweltthemen oder Krisen, ja, natürlich bedrohlich sind sie auch, ja, muss man klar sagen. Davor kann man leider nicht die Augen verschließen und natürlich für den Einzelnen auch ein gewisses Ohnmachtsgefühl häufig entsteht dadurch. Was kann ich schon dagegen machen als Einzelner? Vor allem vielleicht, wenn viele andere vielleicht gar nicht so viel machen, ja, gefühlt. Das stimmt, das ist eine andere Frage, ob man mehr macht als andere. Meine Antwort darauf ist, ja, ich glaube, man muss das akzeptieren. Ja, man kann natürlich nicht als Einzelner den Lauf der Geschichte alleine ändern, aber es ist klar, der Lauf der Geschichte ändert sich schon durch Aktivitäten, die viele Einzelne machen, die gar nicht unbedingt die Mehrheit sein müssen, sondern viele Änderungen in der Geschichte sind passiert, weil es Bewegungen gegeben hat, die Themen vorangetrieben haben und dann hat es auch so politische, soziale Veränderungen gegeben, die zu dem Zeitpunkt vielleicht gar nicht mehrheitsfähig noch waren, die später aber nie wieder in Frage gestellt worden sind, weil sie nachher die Mehrheit überzeugt haben. Ja. Was kann ich zum Beispiel tun? Also ich würde vorschlagen, oder ich glaube, es ist immer, glaube ich, wichtig, sich diese Frage auch zu stellen, wo bin ich bereit, mich zu engagieren und was bin ich auch tatsächlich bereit zu verändern. Ich glaube, es macht keinen Sinn, 10 Dinge gleichzeitig anzugehen. Ja, das kann vielleicht in der Ernährung sein. Ja. Das kann ganz sicher ein wesentlicher Punkt ist, sich zu engagieren und engagieren zum Beispiel NGOs seine Stimme oder auch sein Geld zu geben oder auch seine Freizeit in einem gewissen Ausmaß, wie BirdLife, aber auch anderen NGOs, die sich für diese Themen einsetzen. Idealerweise eine NGO, mit der ich mich auch gut identifizieren kann. Und was, glaube ich, auch ganz wesentlich ist, ist auch, sich sowohl im Wahlverhalten sich zu fragen oder bei, sage ich mal, allgemeinen gesellschaftlich-politischen Entscheidungen oder auch in Diskussionen mit Kollegen, Freunden oder in der Familie, ja, diesen Themen auch Gewicht und zu geben und auch bei der Entscheidungsfindung zu berücksichtigen. Und ja, und jeder von uns ist auch Konsument und natürlich auch nur kleine Entscheidung als ein Kunde oder eine Kundin, aber auch hier sich zu überlegen, ja, was ist mir wichtig? und das ist nicht jeder in der gleichen, vielleicht auch finanziellen Situation, aber es gibt schon sehr viele Leute, die sehr viel Geld für Dinge ausgeben und das nicht hinterfragen. Und für andere Dinge, die hohe Biositätsauswirkungen zum Beispiel haben, zum Beispiel Nahrungsmittel, aber auch Mobilität, dann vor 10 Cent mehr für die Milch zurückschrecken, sage ich mal, überspitzt, oder 20 Cent mehr für die Milch, für Liter Milch zurückschrecken, weil sie zum Beispiel naturschonender produziert worden ist. Ja, und ich glaube, das sind Fragen, die man sich individuell schon stellen kann, und aber eben auch, glaube ich, das Anspruchsniveau an sich selbst sollte trotzdem realistisch bleiben.
Ja, kommen wir zur Abschlussfrage. In einem anderen Podcast wurde es schon mal als Chronist des Untergangs bezeichnet.
Wer, ich?
Ja, du. Fühlst dich auch so? Und was sind deine Strategien, um vielleicht diese deprimierenden Nachrichten um Klima, Biodiversitätskrise etwas entgegenzusetzen? Oder verspürst du als Wissenschaftler einen größeren Druck, noch mehr zu machen? Kannst du auch was Positives für unsere Zuhörerschaft noch verkünden?
Naja, also dass ich wirklich besorgt bin, ich glaube, das wird vielleicht jetzt auch niemand überraschen, der zugehört hat, aber ja, das ist so. Und meine Strategie, damit umzugehen, ist einerseits, beschäftige ich mich auch mit anderen Dingen, und ich glaube, das ist auch wichtig, ja, das würde ich auch jedem oder jeder raten, sich auch das Leben besteht trotzdem aus mehr und auch aus anderen Themen. Für mich ist es aber trotzdem auch wichtig, sich nicht nur zu sorgen, das ist für mich zu kurz, ja, sondern sich auch zu engagieren. Und das tue ich auch, und das ist mir auch ganz wichtig. Das ist auch als Wissenschaftler nicht immer ganz leicht, weil die Erwartungen an Wissenschaftler sind tatsächlich etwas andere, zum Beispiel Wissenschaft zu betreiben, zu publizieren. Aber ich definiere diese Rolle auch anders wie viele andere mittlerweile auch. Ja. Also wir haben ja zum Beispiel auch den Österreichischen Biodiversitätsrat gegründet, und das ist tatsächlich, glaube ich, auch wichtig, nicht nur zu sehen und das als Chronist zu beobachten, wie wir die Natur zerstören, kurz gesagt, sondern sich auch dafür einzusetzen, dass die politischen Rahmenbedingungen und auch das gesellschaftliche Bewusstsein sich verändert. Das ist mal ein wichtiges Anliegen. Und was ich schon noch sehe als positive Entwicklung, es hat sich auch einiges verändert. Das Bewusstsein ist sicher ein ganz anderes als vor 10 oder 20 Jahren, ja. Und die Entscheidung wird sicher sein, welche dieser politischen Strömungen, die sich auch als Alternativerzählungen ja zusehends in vielen Ländern gegenüberstehen, nämlich nehme ich das ernst und mache ich dann auch Maßnahmen dagegen oder versuche ich das mit anderen Themen zu kaschieren oder auch andere Themen zu bespielen und das letztlich auch in eine Vermeidungs- oder in eine Leugnungshaltung überzugehen. Ja, und ich weiß nicht, welche dieser beiden Strömungen gewinnt. Das traut mir ehrlich gesagt auch gar nicht zu sagen. Aber hier ist es, glaube ich, für mich halt jedenfalls ganz wichtig, sich dem zu stellen. Ja, und schon auch in der Hoffnung, dass es tatsächlich dann auch einen Unterschied machen wird.
Herzlichen Dank für deine Zeit und für dieses spannende Interview und den Einblick in deine Gedankenwelt. Und ja, vielleicht machen wir das in ein paar Jahren mal wieder.
Ja, gerne. Danke.
Das war's auch schon wieder mit einer Podcast-Folge von BirdLife-Gezwitscher. Dieses Mal neben mir, Lise Lugerbauer, war eben unser Geschäftsführer Gabor Wichmann in der Moderationsrolle tätig. Danke dafür. Wir freuen uns wie immer, wenn Sie den Podcast abonnieren, Mitglied bei BirdLife Österreich werden oder uns, falls finanziell möglich, eine Spende zukommen lassen. Damit unterstützen wir die heimische Vogelwelt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei BirdLife Gezwitscher.